Willkommen bei Traces of Light. Elsbeth Horbati nimmt dich mit auf die Suche nach Menschen und Gemeinschaften, die in diesen schwierigen Zeiten Mut machen.
Guten Tag, ich bin Elsbeth Horbati und gerade 70 geworden. Eine Augenkrankheit lässt meine Sehkraft zunehmend verblassen und ich könnte einfach abwarten, bis es dunkler wird in meinen Augen und auf dieser Welt um mich herum. Stattdessen mache ich mich auf die Suche nach Menschen, die mutig neue Wege gehen, nach Gemeinschaften, die Hoffnung machen und nach kleinen Bewegungen, die Großes bewirken könnten. Mit den Erinnerungen an meine Zeit als Journalistin, Mutter und Beobachterin dieser Welt lade ich dich ein, mich auf dieser Reise zu begleiten. In dieser zweiten Episode setze ich meine Suche nach Menschen fort, die mutig neue Wege schreiten. Ich berichte von Lichtspuren, die mir begegnet sind bei inspirierenden Persönlichkeiten, die sich entschieden gegen die Immobilienspekulation stellen. Ihr Engagement schafft nicht nur bezahlten Wohnraum, sondern setzt auch ein starkes Zeichen für eine gemeinschaftliche und nachhaltige Stadtentwicklung. Ich habe Mühe, den Schritten von meinem Gastgeber zu folgen. Wir steigen alte, knarrenden Treppenstufen hinauf bis zum vierten Stock in einem Wohnhaus im Osten von Leipzig. Schuhe, Jacken und Mützen liegen vor jeder Haustüre. Der Verputz bröckelt an einigen Orten von den unbemalten Wänden ab. Ganz oben ist Lukas zu Hause. Er ist einer der Mitbewohnenden oder eben auch Mitbesitzenden von diesem Haus. Er wohnt in einem Miethäuser-Syndikat.
Also genau, das Miethäuser-Syndikat heißt tatsächlich, ist ein deutschlandweites Netzwerk. Ein Netzwerk aus ganz vielen verschiedenen Hausprojekten in ganz Deutschland ging vor, ich weiß gar nicht so genau, 30, 35 Jahren in Freiburg los. Mit der Idee, halt Häuser quasi für immer vom Immobilienmarkt zu entziehen. Die Idee ist quasi, eine Gruppe gründet sich, findet eine Immobilie, kauft diese als GmbH tatsächlich. Und dann gibt es zwei Gesellschafter. Die eine Gesellschafterin oder Gesellschafter ist der Hausverein, das sind quasi die HausbewohnerInnen. Und die andere Gesellschafterin ist eben das Mietshäuser-Syndikat. Und dadurch kann halt verhindert werden, dass das Haus wieder verkauft wird, weil das Syndikat hat ein Vetorecht auf halt von grundsätzlichen Entscheidungen, sowas wie ungerechtfertigte Mieterhöhungen wäre ein Beispiel, aber eben auch Verkauf ist komplett ausgeschlossen. Also, genau, und das ist quasi die Grundidee. Das Haus wird gekauft, wird dem Immobilienmarkt entzogen und wird selbst verwaltet und das wird es auch immer bleiben, dadurch, dass das Haus nicht mehr verkauft werden kann.
Dann ist also ein Mietshaus-Syndikat nur für reiche Leute. Um ein Haus zu kaufen, braucht man doch viel Geld.
Braucht man viel Geld. Typischerweise kommt das aber nicht von den Leuten, die das Projekt gründen oder teilweise natürlich auch. Aber das ist nicht die Voraussetzung, sondern typischerweise sucht man im Umfeld Direktkredite, danach ein Darlehen. Damit wird dann meistens noch ein Bankkredit auch zusätzlich eingeworben, sage ich mal. Und genau das Geld, das kommt typischerweise von privaten Menschen, die man kennt, die man vielleicht auch nicht kennt, aber die einfach Lust haben, das politische Projekt, sage ich mal, zu unterstützen.
Und weshalb keine Genossenschaft?
Bei einer Genossenschaft wäre es ja theoretisch möglich, dass es, dass zum Beispiel das Haus wieder verkauft wird, wenn genug Leute quasi sich dafür entscheiden würden. Mhm. Im Mietshäuser-Syndikat ist das eigentlich de facto ausgeschlossen, weil wenn jetzt ein Haus oder ein Hausprojekt eine Gruppe sagen würde, sie wollen ihr Haus verkaufen, dann muss nur ein einziges der anderen 250 oder 300 Projekte in Deutschland sagen, das geht nicht und dann geht es halt auch nicht. Also quasi hat jedes Hausprojekt ein Vetorecht und dadurch ist es de facto unmöglich.
Ziel des Miethäuser-Syndikates ist es, Wohnraum dauerhaft dem Immobilienmarkt zu entziehen, indem Häuser kollektiv in Besitz genommen und selbstverwaltet werden. Das Modell des Syndikats sorgt dafür, dass die Gebäude weder verkauft noch privatisiert werden können. Und das bedeutet, dass der Wohnraum für immer von Spekulationen geschützt ist. Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz wird es immer schwieriger, günstige Wohnungen zu finden. In Städten wie Zürich, Berlin oder Hamburg stehen Hunderte von Menschen an, um eine zahlbare Wohnung nur schon mal anzuschauen, geschweige sie dann zu erhalten. Junge Menschen machen sich ernsthaft Sorgen, ob sie jemals eine Wohnung finden werden, wo sie mit ihrer Familie einziehen könnten. Eine Möglichkeit, der Spekulation entgegenzuwirken, sind Genossenschaften und Miethäuser-Syndikate. Hier in Leipzig, meiner ersten Station auf der Reise nach Menschen und Genossenschaften, die Mut machen in diesen schwierigen Zeiten, gibt es ungefähr 20 Wohngenossenschaften und 10 Syndikate. Die neueste Geschichte für Wohnungen in Leipzig ist komplex. Nach der Wende wurden viele Fabriken und Industriegebäude geschlossen, der Kohleabbau eingestellt. Die Menschen wanderten auf Arbeitssuche in den Westen Deutschlands, viele auch in die Schweiz. Die Bewohnerzahl fiel um 30%. Seit etwa 10 bis 15 Jahren steigt die Einwohnerzahl wieder an. Viele kommen vor allem aus Berlin, weil dort die Wohnungen nicht mehr zahlbar sind und es möglich ist, von Leipzig nach Berlin zu pendeln. Mit ihnen kamen auch die Immobilienspekulanten, kauften die Häuser für sehr wenig Geld, sanierten die Gebäude und vermieten die schönen Wohnungen zu vorher unbekannten Preisen. Vielleicht nur 2-3 Worte über den Wohnungsmarkt hier in Leipzig. Ist es schwierig, eine Wohnung zu finden oder eine günstige Wohnung zu finden?
Es wird auf jeden Fall schwieriger, wie so in den meisten Städten, die wieder an Attraktivität gewinnen. Also die Mietkosten sind doch sehr, sehr stark gestiegen in den letzten 5 Jahren. Und es wird zunehmend schwierig, auch bezahlbaren Wohnraum in Leipzig zu finden. Und ich glaube deswegen, und es gibt gleichzeitig gibt es noch Leerstand, also es gibt noch einige Häuser, die lange leer stehen. Ich glaube, vor 15 Jahren war das in Leipzig noch recht einfach, weil da konnte man sich so ein Haus wie das hier, also mit 5 Etagen, konnte man sich für 50.000 Euro kaufen. Oder 100.000. Aber das, genau, natürlich hat man da nochmal ordentlich was reingesteckt für die Sanierung, das ist klar. Aber das ist natürlich schon ein ganz anderes Niveau, als wenn man jetzt irgendwie in Hamburg oder Berlin oder München versucht, sowas umzusetzen. Das ist nochmal.
Und könnte diese Wohnform oder diese Mietsform den Immobilienhaien etwas ausmachen oder ist das eher eine Randerscheinung?
Ich denke, es bleibt eine Nische, aber schon mit Luft nach oben. Dass es jetzt den großen Immobilienhaien wirklich Paroli bieten kann, ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, da braucht es natürlich auch eine politische Veränderung, wo wirklich die Strukturen auch nochmal verändert werden. Da gibt es ja auch Initiativen wie Deutsche Wohnen enteignen oder sowas, die halt dann versuchen, auf der Ebene quasi was zu verändern. Ich glaube, es braucht beides.
Auf dieser politischen Ebene arbeitet unter anderem auch das Haus für Demokratie im Süden von Leipzig. Das Haus spiegelt die wechselvolle Geschichte dieser Stadt wider. Es war ein Waisenhaus, Lehrlingsheim, ein Lazarett, lange Zeit eine Ruine, ein Planungsbüro, Standard der SED-Stadtleitung und seit 1990, nach der Wende, ist es das Haus, wo Demokratie gefördert werden soll. Heute werden dort Veranstaltungen im Bereich der politischen und demokratischen Bildung organisiert und ist ein Ort, an dem sich Menschen treffen und Kontakt aufnehmen können. Ich war letzte Woche dort an einer Ausstellung, wo es darum ging, verschiedene Begriffe aus der Politik in Kunst umzusetzen. Wie sieht Freiheit, Spekulation oder Sozialismus gemalt von verschiedenen Künstlerinnen aus? Ich habe mit einigen der Künstlerinnen gesprochen und hier diejenige, die das Thema Neoliberalismus gemalt hat. Was sehen wir hier, fragte ich sie.
Dieser große Kontrast zwischen Arm und Reich wurde ja abgefedert durch staatliche Subventionen. Und es ist auch in staatlicher Hand geblieben, sowas wie Wasser, ne, wie Strom, irgendwie Grundversorgung eben der Bedürfnisse. Ich finde auch Transport sollte dazu gehören. Ne? Und da sehe ich gerade eine politische aktuelle Entwicklung, dass das immer weiter zurückgebaut wird. Und das wollte ich eigentlich eben auch gerne zum Ausdruck bringen. Wir sehen zu, wie die soziale Marktwirtschaft eigentlich gerade erodiert, abgebaut wird. Ich habe eine relativ skeptische Haltung zum Neoliberalismus. Das habe ich versucht, irgendwie in meiner Art, wie ich das Plakat dann gestaltet habe, auch umzusetzen.
Könnte denn diese Ausstellung auf irgendeine Art und Weise was Neues beginnen oder neue Gedanken den Menschen schenken?
Also mich selber hat es auf jeden Fall sehr angeregt. Also ich fand auch das, was eben sozusagen bei dieser Mindmap und bei diesem Gespräch, wo ich leider nicht dabei sein konnte, irgendwie zusammengetragen worden ist, schon sehr inspirierend. Und dann glaube ich auch, also genau, ich bin ja nur eine von vielen Künstlerinnen, andere haben ja hier zu anderen Begriffen was gemacht. Ich glaube, es ist halt irgendwie über einem Bild erreicht man so Reflexionsprozesse, die vielleicht auch, gerade Bilder haben so ein bisschen dieses Uneindeutige auch und ein bisschen vielleicht manchmal auch geheimnisvolle oder so. Ne? Was ist jetzt eigentlich so ein bisschen die Intention dahinter? Und dann sich mehr halt auf seine eigenen Reflexionen irgendwie, ne? so ein bisschen zurückgeworfen werden. Ich glaube, das kann die Ausstellung sehr gut. Und natürlich sind es auch wunderbare Plakate, die da gestaltet worden sind. Also es ist auch ästhetisch einfach sehr ansprechend.
Klar kann man sich fragen, wie es denn damals in der DDR mit dem Thema Wohnungen ausgesehen hat. Wir wissen, dass Familien und Paare oft jahrelang auf eine Wohnung warten mussten. Auf dieses Thema gehe ich vielleicht ein anderes Mal ein. Ich kenne mich im Moment noch zu wenig aus. In der Leipziger Südvorstadt befindet sich auch die Feinkostgenossenschaft, ein Projekt, das nicht auf die Schaffung von Wohnraum, sondern auf den Erhalt von verschiedenen Läden und Geschäften mit Handwerkern konzentriert ist. Es gibt dort einen großen Schuhmacherladen, eine breit angelegte Boutique für faire Kleidung und verschiedene Büros für IT-Unterstützungen und Zeitungen. Der genossenschaftliche Zusammenschluss soll verhindern, dass dieses lebendige Projekt von anonymen Neubauten und Einkaufszentren verschluckt werden. Ich frage den Schuhmacher Peter Hartwig nach seiner Motivation, Teil dieser Genossenschaft zu sein und was ihn antreibt, seine Werkstatt an diesem Ort zu gestalten. Wir sind hier in der Feinkostgenossenschaft an der Karl-Liebknecht-Straße, Leipzig. Und man hat mir gesagt, hier würde etwas entstehen oder ist etwas entstanden, was Hoffnung gibt, etwas anderes zu machen auf dieser Welt. Was genau entsteht hier oder ist entstanden?
Ja, also hier ist entstanden aus einem alten Industriebetrieb, der von der Treuhand, das war die Truppe, die hier alles umgewandelt hat, zurückgebaut hat, verkauft hat für Apfel und Ei zum Teil. Hier ist auf dem alten Gelände der VEB Feinkost, Volkseigner Betrieb Feinkost, hier wurden Obst- und Gemüsekonserven hergestellt, ein Refugium entstanden, wir heißen immer noch so, Feinkostgenossenschaft mittlerweile, weil wir das als Genossenschaft kaufen konnten, dieses Industrieareal, und das versuchen wir 2018, wir Eigentümer, als Genossenschaft zu betreiben, weiterzuführen, zu erhalten, zu beleben und eben dem unheimlich gestiegenen Kapitalinteressen Immobilienhaie zu entziehen in Eigenverantwortung.
Unter welchem Druck leiden Sie, wenn Sie hier das aushalten müssen? Werden Sie unter Druck gesetzt?
Oder? Ja, unter Druck gesetzt nicht tatsächlich, also jetzt nicht von außen, wenn dann nur, weil jetzt zum Beispiel gerade der Hebesatz der Grundsteuer angehoben wird. Das müssen wir natürlich dann alles gemeinsam tragen. Und weil es so ein großes Areal ist, sprechen wir immer gleich von einer großen Summe. Das ist der gesellschaftliche Druck. Ansonsten versuchen wir eigentlich ziemlich autark und eigenverantwortlich hier vorwärts zu kommen. Ja.
Wohnen Sie auch in einer Wohngenossenschaft?
Ja, ich wohne tatsächlich in einer Wohngenossenschaft, genau. Also wenn man einmal diesen Genossenschaftsgedanken hat, habe ich so ein bisschen Horror, jetzt in einem Privathaus zu wohnen, wo vielleicht der Eigentümer sofort sagen könnte, ach weißt du, wegen Eigenbedarf kannst du mal bitte gehen, ich möchte gern teurer vermieten. Ja.
Ich selbst wohne in einer Genossenschaft mit dem Namen Hobelwerk in Winterthur. Ich bin gerne dort. Wir sind rund 400 Menschen, verschiedene Generationen, aus verschiedenen kulturellen und wirtschaftlichen Hintergründen. Und wir versuchen, ein gutes Verhältnis von Nähe und Distanz zu leben. Manchmal kochen wir in einem gemeinsamen Treffpunkt oder auf der Dachterrasse. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit meiner Sehbehinderung Unterstützung erhalte. Jemand ruft «Hallo Elsbeth» und dann gleich danach «Ich bin es, Pia», weil sie weiß, dass ich ihr Gesicht auf die Ferne nicht gleich erkenne. Kürzlich hat mich eine Nachbarin nach meinen Augen gefragt. Sie meinte, ich sollte ihr doch mitteilen, was ich am meisten benötige, wenn denn meine Augen schlechter würden. Sie könnten sich absprechen und mich beim Kochen oder Putzen oder was auch immer zu unterstützen. Ich bin sehr dankbar, so eine Wohnform gefunden zu haben. Meine kleine Altersrente könnte keine teure Wohnung bezahlen. Es ist wichtig, diese Wohn- und Lebensformen zu bewahren. Da gehe ich einig mit dem Schuhmacher Hartwig.
Wichtig ist, dass wir eben auch so alle, die sich dem Mainstream entziehen wollen, gemeinschaftlich denken, zusammenhalten. Und nur so können wir weiterkommen.
Jeden zweiten Montagabend teile ich mit dir Geschichten, die eine Spur von Licht oder eben Traces of Light erscheinen lassen. Vielleicht hast du Geschichten, welche ich auch aufgreifen könnte. Bitte schreibe mir unter den Kommentaren und mache mit. Wo entsteht etwas Neues? Nimm Kontakt mit mir auf und ich kann dich auch interviewen. So machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach Lichtspuren, die die schleichende Dunkelheit dieser Welt und in meinen Augen aufhalten könnten.
Das war Traces of Light. Ein Podcast von Elsbeth Horbati, die auf der Suche nach Menschen und Gemeinschaften ist, welche in diesen schwierigen Zeiten Mut machen.